Werbung.
Quality proteins aren't just for special occasions. With Omaha Steaks, you get unbeatable flavor and value delivered right to your door. They have an unmatched selection of perfectly portioned proteins, including USDA certified tender, steaks, burgers, chicken, pork, seafood, and more. All flash frozen at their moment of peak quality. Then quickly delivered to your door in a dependable cooler. So a great dinner is just minutes away. From Taco Tuesday to a weekend feast. Omaha Steaks practically invented meat delivery, and they've been perfecting the art of premium proteins for over 100 years. With their 100% satisfaction guarantee, you can order with complete confidence. Taste the Omaha Steaks difference, a better, more convenient way to buy proteins. Start getting flavorful proteins delivered today. Visit omahasteaks.com and get $35 off with promo code AUDIO at checkout. That's omahasteaks.com, code AUDIO. Terms apply. See site for details.
Werbung Ende.
Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leinwandliebe, eurem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Christoph, Chefredakteur von Filmstarts, und heute reden wir über das heiß erwartete Biopic Michael, über Michael Jackson, das ja eigentlich schon letztes Jahr in die Kinos kommen sollte und dann doch nochmal eine ganze Ecke verschoben werden musste. Über die Gründe werden wir gleich reden, aber das werde ich nicht alleine tun, sondern Joanna von Moviepilot ist heute da.
Hallo Christoph.
Genau, und du warst das letzte Mal hier bei Wonka und bei Hunger Games, dem Prequel.
Richtig, ist schon eine Weile her.
Genau. Weißt du, weil seitdem ich den Film gesehen habe, ich hatte das Glück, den schon 2-3 Wochen vorher sehen zu können bei einem Fan-Premieren-Event. Ich glaube, das war die weltweit zweite Vorstellung hier in Berlin mit 1500 Michael-Jackson-Fans aus aller Welt. Und seitdem stellt mir jeder dieselbe Frage als allererstes, wenn ich verrate, dass ich den Film gesehen habe. Weißt du, welche das ist?
Nee. Sag's mir.
Genau, also mit den Schulterzucken ist im Podcast immer schwierig, aber genau. Ja. Das war nur, ist Bubbles da und wie viel Bubbles ist da? Das fragen mich wirklich alle, deswegen gleich die Antwort. Ja, es gibt Bubbles und es gibt relativ viel Bubbles. Und wie ich heute gelernt habe, lebt der noch. Wusstest du das?
Nee.
Der ist 45. Also wir reden vom Schimpansen von Michael Jackson, der ja dann auch mit seinem Superstar-Papa gemeinsam weltberühmt geworden ist. Bubbles ist 45, dem geht's wohl recht gut.
Okay.
Michael Jacksons Bruder hat ihn neulich besucht und hat dann ein Video von gepostet, was weiß ich, aber ob das alles so stimmt, aber erstmal freut mich gerade.
Ja, interessant. Ich wusste tatsächlich überhaupt nicht, dass Michael Jackson einen Schimpansen hatte. Also für mich war das eine neue Info.
Okay, dann sprechen wir heute genau die beiden richtigen Menschen über diesen Film. Ich habe ja den Ruf, und der stimmt auch zum größten Teil, dass ich überhaupt keine Musik höre. Einfach nie. Ich höre nur Podcasts, nie Musik freiwillig so. Und ich habe ja auch keinen Führerschein. Das heißt, ich höre es nicht mehr im Auto. Und bei dir und Michael Jackson?
Ich höre Michael Jackson auch nicht so aktiv, aber ich bin mit seiner Musik natürlich auf jeden Fall vertraut. Also durch meine Eltern, die haben mir da einiges mitgegeben. Deswegen, ich habe mich schon etwas umfangreicher mit Michael Jackson beschäftigt. Aber das mit dem Affen wusste ich trotzdem nicht.
Genau, ich wusste das mit dem Affen, aber ich kannte seine Musik nicht. Also natürlich kennt man seine Musik und wenn man sie dann hört, weiß man es auch sofort. Aber dann wisst ihr da draußen jetzt schon mal, woran ihr seid. Wir reden hauptsächlich über den Film Michael. Und wie gesagt, eine sehr, sehr spannende Entstehungsgeschichte. Denn ganz ehrlich, es warten natürlich seit Jahrzehnten oder spätestens seit Michael Jacksons Tod 2009.
Genau, 2009.
Warten natürlich alle auf diesen Film, weil es offensichtlich ist, dass das eine Lizenz zum Gelddrucken ist, diesen Film in die Kinos zu bringen. Aber man braucht dafür natürlich unbedingt die Erlaubnis der Erbengemeinschaft, denn man dürfte über Michael Jackson auch so Filme machen. Der Typ ist eine Figur der Zeitgeschichte, da kann jeder den Film machen, wie er will. Das Problem ist nur, dann, wenn man die Erlaubnis nicht hat, dann dürfte man die Musik nicht benutzen. Und wer will bitte schön einen Michael Jackson-Film ohne Michael Jackson-Songs sehen? Niemand. Also mussten alle darum kämpfen, jetzt endlich diese Erlaubnis zu bekommen. Und das ist am Schluss dann, wie heißt der Mann, der Produzent King?
Graham King.
Genau, Graham King gelungen. Der hat Bohemian Rhapsody schon zum 900-Millionen-Dollar Mega-Hit und erfolgreichsten Musik-Biopic aller Zeiten gemacht. Der hat sich jetzt auch die Erlaubnis besorgt, diesen Michael-Film machen zu dürfen. Über die Zugeständnisse, die er dafür wohl machen musste, reden wir später noch. Aber es gab dann halt einen herben Rückschlag, denn wenige Wochen, Monate, bevor der Film eigentlich ins Kino kommen sollte, schon im letzten Jahr, ist dann ein altes Gerichtsverfahren oder ein altes Urteil wieder aufgetaucht oder ein Vergleich mehr, den Michael Jackson mit einem seiner Ankläger geschlossen hat, wegen Missbrauchsvorwürfen. Und in diesem hat Michael Jackson zugesagt, also als Zugeständnis dafür, dass die Klage fallen gelassen wird, dass weder dieser Fall noch die Person, um die es da ging, jemals in einem fiktiven Werk quasi, dass das Leben von Michael Jackson erzählt, irgendwie groß auftauchen darf. Und offenbar kam diese Figur aber im letzten Drittel des Films ganz massiv vor. Und dann standen die da ein paar Wochen vor Kinostart und mussten irgendwie das komplette letzte Drittel nochmal überarbeiten. Es wurden es gab Nachdrehs und so weiter, um das noch zu reparieren. Und die Hauptlösung ist jetzt einfach, ein paar Jahre früher aufzuhören, als es eigentlich geplant war. Also warst du am Ende des Films überrascht, dass es schon vorbei ist?
Also ich habe das natürlich auch vorher mitbekommen, dass diese ganze Missbrauchsgeschichte halt rausgeschnitten wurde und nicht mehr erwähnt werden durfte und so. Aber man wusste halt ja noch nicht so genau, wo geht's jetzt, also wo hört es dann wirklich auf. Ich fand das dann sehr spannend, das Jahr, was sie dann auch gewählt haben. Überraschend fand ich es nicht. Ich fand es trotzdem schade. Sagen wir es mal so.
Genau, also für mich war es schon überraschend, weil also ging dann doch mit der Stimmung da, die bei mir im Saal geherrscht hat, zumindest doch recht schnell vorbei, der Film. Und dass dann wirklich schon Schluss ist, wo es gerade erst so richtig anfängt, war ich schon überrascht. Also es ist jetzt wirklich, es geht nur bis von 1963 bis 1987 und dann ist Schluss.
88, oder?
87, 88 mit der Veröffentlichung von Bad.
Genau.
Ist dann Feierabend erstmal und dann steht da aber, die Karriere geht weiter. Und das könnte halt auch bedeuten, dass noch ein zweiter Teil kommt. Wir wissen ja, dass zum einen die Missbrauchssachen schon gedreht wurden, aber es gab zum Beispiel auch Neverland, sein späteres Zuhause, die Ranch, die wurde auch schon für den Film nachgebaut, ist im Film jetzt selbst aber nicht zu sehen. Das heißt, es muss da noch jede Menge Material geben, also wirklich viel, das jetzt für den ersten Teil noch nicht verwendet wurde. Also vielleicht müsste man für einen zweiten Teil gar nicht mehr so viel drehen. Aber sie haben gesagt, er müsste jetzt so 700-800 Millionen Dollar einspielen, damit sich ein zweiter Teil lohnt. Ich glaube, das schafft er ohne jegliches Problem. Also hast du Bock auf Teil 2?
Also ich würde nicht sagen, dass ich Bock drauf habe. Ich finde aber, es muss ein zweiter Teil kommen, weil in meinen Augen wurde halt wirklich nur die halbe Geschichte erzählt. Und bei Michael Jackson muss man B sagen, wenn man A sagt. Und deswegen muss dieser zweite Teil erzählt werden. Die Frage ist dann eher, wie der dann aussieht und ob der dann gut aussieht oder das, was sie da erzählen, das ist dann nochmal eine andere Geschichte. Aber also für mich steht fest, sie müssen diesen zweiten Teil bringen.
Ist ja die Frage, ob sie, also man müsste, wie du richtig gesagt hast, man müsste dann auch B sagen. Aber man hätte vielleicht im ersten Teil auch schon hier und da B sagen müssen und da wurde das eher nicht gemacht. Und deswegen habe ich auch so ein bisschen Angst davor. Also es ist bei mir eher so ein, der zweite Teil wäre wahrscheinlich eher so ein Autounfall mit Ansage, wo ich aber aus purer Neugier dann doch irgendwie hingucke. Während der erste Teil jetzt gar nicht so schlimm war, wie ich das erwartet habe, da kommen wir dann gleich zu, weil wie gesagt, also man brauchte die Erlaubnis der Erbengemeinschaft, um diesen Film zu machen und das merkt man dem Film von vorne bis hinten an, also da ist wirklich alles freigegeben und gesäubert und Hochglanz und ja, nichts Böses oder wenn, dann nur ganz schemenhaft angedeutet, ist aber für Fans vielleicht gar nicht das Schlimmste, also ich sehe jetzt gerade bei, heute sind die Kritiken online gegangen, gerade vor 2 Stunden und der wird schon eher verprügelt, der Film. Und da sehe ich halt bei ganz vielen Social Media Posts von Fans so, ja irgendwie Michael Jackson wurde jetzt die letzten 20 Jahre schon eh von allen schlecht gemacht, wir wollen das jetzt auch so haben. Das müssen wir als Filmkritiker vielleicht nicht mitgehen, aber also die Fans scheinen das zu bekommen, was sie haben wollten.
Ja, das kann natürlich gut sein. Ne? Also ich glaube, wenn man Michael Jackson einfach ein bisschen abhypen möchte und in seiner Musik nochmal aufgehen möchte, dann ist der Film sicherlich genau das Richtige. Aber die Frage ist halt trotzdem, ob man das so machen kann, ne? Oder ob man das so machen sollte. Also ich finde, da schwingt bei Michael Jackson schon einfach irgendwie so ein moralisches Grundprinzip mit. Und ich finde, man kann diesen Film halt einfach nicht so machen. Da können die Fans wollen und sagen, was sie gerne möchten.
Genau, machen. Übrigens, gemacht hat ihn Antoine Fuqua, ein ziemlich erfolgreicher Regisseur, viel beschäftigt in den letzten 20 Jahren. So ein Handwerker-Regisseur, der in allen Genres für die großen Studios arbeitet. Am bekanntesten sicherlich Training Day, für den Denzel Washington damals seinen Oscar gewonnen hat, seinen ersten Hauptdarsteller-Oscar. Und in den letzten Jahren zum Beispiel die The Equalizer-Reihe sehr erfolgreich gemacht hat, also auch viele Actionfilme. Und der hat das jetzt gemacht, ist mehr so ein sauberer Handwerker, als dass der jetzt eine immer wieder erkennbare Handschrift hätte. Ich glaube, damit war er dann wahrscheinlich für die Produzenten auch genau der richtige Mann für dieses Projekt. Also die wollten da keinen, der da noch groß eigene Ansprüche mit reinbringt. Das ist ja vielleicht bei Bryan Singer und Bohemian Rhapsody schon schiefgelaufen. Mhm. Haben sie diesmal von vornherein auf jemanden gesetzt, der ihnen da keine Probleme macht. Und das ist dann, da kamen die Probleme halt aus dem juristischen Bereich doch noch. Und das ist doch noch ein Riesenaufwand geworden, diesen Film ins Kino zu bringen. Aber es ist halt, wie gesagt, eine Gelddruckmaschine. Also so traurig werden die alle gar nicht sein.
Wahrscheinlich nicht, nee.
Was sagst du, dann wollen wir mal vorne anfangen.
Mhm.
Also der Film fängt an mit in den Kinderjahren. Ich glaube, er ist gerade 5 Jahre oder so, wenn es losgeht. Er wird von seinem Vater, gespielt von Coleman Domingo, dahin gedrillt, dass er jetzt Mitglied der Jackson 5 werden soll und immer besser werden soll. Und es kristallisiert sich dann relativ schnell heraus, dass er eigentlich derjenige ist, der wegen dem die Leute zu den Konzerten kommen und der wirklich was drauf hat und aus dem was werden könnte. Und der junge Michael wird gespielt von Giuliano Valdi.
Mhm.
Und den fand ich ja erstmal ziemlich gut.
Ja, ich fand den auch echt super. Also der hatte eine richtig krasse Ausstrahlung, auch eine tolle Stimme. Also der hat einen schon sehr, sehr mitgezogen.
Genau, und dann wie gesagt, den Vater spielt Coleman Domingo, die Mutter spielt Nia Long. Und der ganze erste Teil ist eigentlich vom Handlungsstrang so eine Abnabelungsgeschichte. Also der Vater ist dieser übertrieben
geldgierige
oder machthungrige
Typ,
und der irgendwie da aus dem Ghetto jetzt raus will und seine Familie da halt irgendwie ins Villenviertel führen will. Da ist der Film aber auch irgendwie so ein bisschen zwiespältig, weil er ja auf der einen Seite natürlich Coleman Domingo ist irgendwie so der klare Bösewicht des ersten Teils und der Handlungsbogen ist, dass sich Michael Jackson halt von dem abnabeln muss und endlich sein eigenes Ding machen muss. Auf der anderen Seite wird das aber natürlich auch dieser erzwungene Perfektionismus total abgehypt von dem Film. Mhm. Und das, was da rauskommt, wird total gefeiert. Also da hat der Film auch keine klare Haltung zu.
Ja, voll. Ich glaube, da gibt es halt auch einfach keine klare Antwort, ne? Weil es hat halt eben diese zwei Seiten der Geschichte. Also einerseits hat Michael Jackson ja sehr stark dann auch unter seinem Vater gelitten, aber hat ihm vielleicht auch ein Stück weit seinen Erfolg zu verdanken, ne?
Genau, also der holt immer recht schnell den Gürtel raus und dann wird er verprügelt, wenn er nur mal eine Frage stellt. Nia Long als Mutter ist von Anfang an so die Heilige und die Liebende, die sich aber nicht so recht durchsetzen kann und man wartet nur die ganze Zeit drauf, dass sie endlich mal den Mund aufmacht und sich gegen ihren Mann da zur Wehr setzt und mal ihre Meinung sagt. Ist dann auch ein sehr kathartischer Moment, der zumindest bei mir im Saal für Szenenapplaus gesorgt hat.
Mhm.
Aber es ist alles für so ein Familiendrama sehr, sehr platt und One-Note. Und eigentlich hat man nach der ersten Szene alles verstanden und dann wird immer nur dasselbe wieder und wieder und wieder erzählt.
Ja, total. Ich fand auch zum Beispiel, dass die anderen der Jackson 5 auch überhaupt gar keine richtigen Charaktere oder Figuren waren. Also so, man ist überhaupt gar nicht so richtig in die eingestiegen. Die waren auch einfach nur da und man hatte einfach diesen Vater als Bösewicht und man hatte Michael als den eindeutigen Helden. Und ich hätte mir da schon irgendwie so ein paar mehr Nuancen auch einfach in dieser Familiendynamik gewünscht.
Genau, also ein paar fehlen auch einfach. Janet Jackson gibt's in dem Film
genau.
Nicht.
Das auch
und
noch.
Einige andere Geschwister gibt es auch nicht. Und die 4 Mitgeschwister, die mit zu ihm zusammen in der Jackson 5 sind, die bleiben eine konturlose Masse.
Genau, die sind im Hintergrund.
Also die sind natürlich auch auf der Bühne im Hintergrund, aber man hat überhaupt kein Gefühl dafür, ob die jetzt eigentlich auch so eigentlich damit einverstanden sind, dass Michael geht oder also die Gruppe verlässt und sein eigenes Ding macht oder ob die eigentlich auf der Seite des Vaters sind und weiter da ihre eigene Karriere machen wollen oder so. Das wird überhaupt nicht klar. Die Dynamik entsteht einfach im Film nicht.
Mhm.
Es wird wirklich alles auf dieses Vater böse, Sohn muss sich abkapseln, so, also wirklich auf das Einfachste. Und auch seine anderen Sachen, die man so weiß, warum Michael als Erwachsener geworden ist, wie er halt geworden ist mit dieser Kindheit, die er nie haben durfte und die er sich dann zusammenfantasiert hat. Also in seinem Kinderzimmer jede Menge Einspielungen auf Alice im Wunderland und natürlich vor allen Dingen auf Peter Pan und Nimmerland und die verlorenen Jungs. Also immer und immer wieder, und das reicht dann auch. Also damit ist er dann durchpsychologisiert. Also der Film hat überhaupt kein Problem, diese eigentlich so ambivalente Figur einfach mit ein, zwei Pinselstrichen zu zeichnen, und dann, das muss auch genügen.
Genau, und dann noch diese ganze Tierthematik, ne, dass er quasi keine richtigen Freundschaften zur Gleichaltrigen hatte und sich stattdessen quasi Freunde in Tieren gesucht hat und dann ein exotisches Haustier irgendwie nach dem nächsten ins Haus schleppt, ist dann quasi so ein bisschen, ja, entspringt halt eben aus dieser Einsamkeit, ne, die dieses keine Kindheit haben und dieses sich flüchten in Fantasiewelten.
Aber
eben zeichnet, ne?
Ich lasse natürlich an Affen-Content sowieso allgemein nichts kommen. Deswegen, Bubbles ist natürlich fantastisch. Und man muss auch nicht so ein schlechtes Gewissen haben, weil A, wie wir gerade erfahren haben, lebt er noch. Und B, es ist ein CGI-Affe. Also das ist alles klar, aber trotzdem total süß.
Ja.
Wenn dann Michael Jackson mit dem Lama durch die Nachbarschaft spazieren geht, das ist auch so ein netter kleiner Gag. Manchmal wird es auch ein bisschen zweckentfremdet, also es gibt eine ganz besonders intensive Auseinandersetzung mit dem Vater, die dann auch so ein bisschen ungemütlich wird und wo man das auch einfach mal hätte stehen lassen können, um mal so ein bisschen wegzukommen von diesem 100% rein oberflächlichen Unterhaltungsfilm, aber stattdessen läuft dann das Lama am Fenster vorbei und man hat direkt am Ende der Szene den befreienden Lacher und dann ist auch sofort alles wieder gut.
Mhm.
Also falls mal irgendwie was fängt irgendwie, dass es vielleicht hätte wehtun können, dann kriegt der Film aber ganz schnell die Kurve.
Das stimmt, ja.
Ist ja auch bei den anderen Sachen. Also das Einzige von seinen düsteren Seiten, die jetzt im ersten Teil zumindest entfernt angesprochen wird, ist seine Medikamentenabhängigkeit. Die wird dann so ein bisschen erklärt mit seinen Schönheits-OPs, aber vor allen Dingen halt mit dem Unfall, den es berühmterweise beim Dreh für einen Pepsi-Werbespot gab, wo ihm der halbe Kopf abgefackelt ist, was dann langwierige und schmerzhafte Folgen hatte. Aber auch das wird irgendwie so, selbst da traut sich der Film nicht so richtig.
Mm. Ja, total. Ja, auch die Hautkrankheit, die er hat, ne? Dieses Vitiligo, diese Pigmentstörung, ne? Weswegen er später auch immer weißer geworden ist im Endeffekt, weil seine farbliche Pigmentierung eben zerstört wird durch diese Krankheit nach und nach. Das wird ja auch mal so ganz am Rande, glaube ich, irgendwie erwähnt. Aber der Film geht da ja auch überhaupt nicht näher drauf ein. Ne? Auch mit den Nasen-OPs, da haben wir am Anfang einmal, dass das Thema irgendwie größer angerissen wird und warum er das auch macht. Und dann später sehen wir halt auch im Endeffekt nur, dass er nur noch mal irgendwie ein Pflaster auf der Nase hat oder so. Also im Endeffekt bekommen diese Themen auch gar nicht so richtig Raum und finden auch eher so am Rande statt.
Ja, man hat schon irgendwie so das Gefühl, es gibt halt Sachen, die sind dermaßen bekannt, dass man nicht drum rumkommt. Und dass er die dann aber eher so mit der Kneifzange anfasst, weil eigentlich wollen sie ihn einfach nur rundherum abfeiern und haben da gar keinen Bock drauf und wissen auch gar nicht so genau, wie sie sich dazu verhalten sollen.
Ja, und das, was sie zeigen, wird halt dann trotzdem auch irgendwie wegerklärt, einfach durch diese Kindheit. Ne? Auch das mit der Nase hat man ja irgendwie schon so das Gefühl, der Film versucht das verständlich zu machen, irgendwie durch dieses Peter Pan-Vorbild, was er da so hatte. Also deswegen, ja.
Ja, aber es ist halt so, also echte Menschen, da spielt halt viel irgendwie rein, wie du wirst, wie du bist oder wie auch immer man diesen Satz bauen müsste, damit er Sinn ergibt. Aber hier ist es wirklich alles so eindeutig, aus A folgt B und deswegen ist er C und das ist alles so sauber durchpsychologisiert, dass es einfach egal ist. Also man lernt wirklich nichts Neues über Michael und das, was man lernt, ist wirklich so das Oberflächlichste, was man sich vorstellen kann und das Simpleste. Und so funktionieren natürlich reale Menschen nicht und erst recht keine, die ein so bewegtes Leben wie Michael Jackson geführt haben und eine so wilde Kindheit hatten. Also es ist wirklich, es werden sich ein, zwei Sachen rausgesucht, an denen dann alles erklärt wird. Und das ist wirklich Küchenpsychologie bis zum Abwinken.
Mhm. Ja, total. Auch einfach, wo man ja auch einfach in der Geschichte weiß, was später dann noch kommt. Ne? Also mit den ganzen Missbrauchsanschuldigungen und so weiter. Auch das wird ja schon so ein bisschen gesät, beziehungsweise jetzt schon wegerklärt auch einfach, ne? Durch diese fehlende Kindheit, die er nie hatte, dieses Neverland und diese Lost Boys, mit denen er da irgendwie so eine Fixierung hatte durch diese Peter Pan oder das Peter Pan-Syndrom, vielleicht kann man auch sagen. Also das hat der Film, finde ich, dann auch schon sehr, sehr klug gemacht, dass er einen sehr stark in so eine Richtung drängt, von wegen, wir wollen das jetzt schon mal irgendwie weg erklären. Und deswegen war das alles auch gar nicht so schlimm vielleicht.
Ja, genau, das wäre ja, also das war ja mal drin in der ursprünglichen Fassung. Stattdessen, der Film ist jetzt 127 Minuten lang, was für so ein Musiker-Biopic eigentlich eher sogar auf der kürzeren Seite ist. Die sind ja auch gerne mal 2,5 Stunden oder so, solche Filme. Und dann noch muss man sagen, ich glaube, ich kenne kein anderes großes Studio-Musiker-Biopic mit einem so großen Musik- bzw. Bühnenauftrittanteil wie jetzt Michael. Also wenn man den jetzt guckt, hat man schon so das Gefühl, für mich war das über weite Strecken fast wie so ein Lip-Sync-Blockbuster, also einfach ein Auftritt nach dem anderen und dann auch eigentlich viel länger, also mehr wie so ein Konzertfilm, dass die wirklich die ganzen Nummern gezeigt haben und dass man schon das Gefühl hatte, okay, die mussten jetzt 6 Jahre früher aufhören, als sie eigentlich vorhatten, also mindestens 6 Jahre, weil ich glaube, der Prozess war 93 oder so, also die mussten mindestens 6 Jahre kürzen, konnten jetzt aber natürlich auch keinen 80-Minuten-Film da abliefern. So die ganzen Szenen zwischendurch, wo ja alles sehr, sehr kurz abgefrühstückt wird, was da so zwischen den Jahren und zwischen den Alben passiert. Da hatten sie dann aber wahrscheinlich auch einfach nicht mehr gedreht. Und das Einzige, wo sie halt ganz viel von hatten, weil wenn du natürlich so eine Konzertszene drehst, dann drehst du natürlich relativ viel, einfach um auf der sicheren Seite zu sein. Und dann haben die wahrscheinlich alle diese Auftritte viel länger gezeigt, als sie das ursprünglich vorhatten, als sie noch viel weiter erzählen wollten in der Karriere. Und dadurch ist es jetzt echt wie so eine Konzertdoku, die dann zwischendurch mal so kurze Einspieler hat. Also mal so 3-4 Minuten aus dem Leben, die nächste Station abgehakt und dann die nächste Musikszene.
Ja, vor allem so im zweiten Teil des Films, ne, nimmt das ja wirklich echt überhand. Also so der erste Teil hat ja wenigstens noch so ein bisschen diese Coming-of-Age Emanzipationsgeschichte von der Familie und der zweite Teil ist dann wirklich nur noch so ein Hit nach dem nächsten, eine Station nach dem nächsten, ein Konzert nach dem nächsten. Ich muss aber sagen, dass der Film da für mich trotzdem am stärksten war einfach, weil das hat der Film in meinen Augen schon einfach sehr gut gemacht, so diesen Vibe von Michael Jackson auf der Bühne rüberzubringen, ne? Die Tanzchoreografien, die Jafar Jackson da eben sehr genau nachmacht, auch die Gesangseinlagen, wo seine Stimme mit der von Michael Jackson ja verschmolzen wurde. Also das fand ich tatsächlich noch am besten, so wenn der Film gar nicht erst versucht hat, irgendwie sich da in die Patsche zu legen, sondern irgendwie, da dachte ich mir noch so, okay, da kann ich irgendwie gerade mitgehen.
Ja, ich auch. Also Jafar Jackson finde ich richtig gut in dem Film. Mhm. Also was die Mimik und die Stimme und die Dance-Moves vor allen Dingen angeht. Also der hat sich da richtig ins Zeug gelegt. Das ist der Sohn von Jermaine Jackson, Michael Jackson Bruder. Also der spielt hier seinen Onkel und sieht ihm sehr, sehr ähnlich, hilft auch. Und also was der sich da drauf geschafft hat, natürlich hat er den Job nur bekommen, weil die verwandt sind, das ist klar. Aber dafür hat er sich richtig reingehängt und das ist absolut nicht schlecht, was der hier abzieht. Also für mich ist er mehr oder weniger das absolute Highlight des Films. Und deswegen funktionieren auch die Auftritte super. Also ich habe auch zwischendurch, natürlich war ich immer neugierig, in welches Fettnäpfchen er jetzt noch tritt. Und deswegen bin ich auch so gespannt auf den zweiten Teil, weil ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie der Film jetzt noch die Kurve kriegen will. Aber immer wenn es auf die Bühne ging, also da bin ich, also da war bei mir jetzt in der Sondersituation, dass ich bei diesem Fan-Event, das war ewig ein Konzert, ja, also jedes Mal schon im Vorspann, wenn man da zum ersten Mal nur diese Stimme von Michael Jackson im Hintergrund hört, da sind die Leute völlig ausgeflippt im ganzen Saal. Okay. Das heißt, immer wenn es auf die Bühne ging, fühlte ich mich tatsächlich wie in einem Michael Jackson-Konzert, auch von der Stimmung im Saal. Und das war natürlich perfekt. Also wenn man den Film sieht, wenn ihr den Film gucken wollt, guckt ihn wahrscheinlich echt am besten am ersten Wochenende, wenn die Kinos noch richtig voll sind, weil das ist echt eher wie so ein Konzert, dann funktioniert er auch besser. Man darf über den Rest nicht zu viel nachdenken, weil auch der Aufwand, den die betreiben, also was die Ausstattung angeht, was die Liebe zu Details angeht, wahrscheinlich auch, also natürlich werden das Publikum und die Fans da bei den Konzertszenen, die werden die schon irgendwie digital vervielfacht haben, da werden nicht bei jeder einzelnen Szene 50.000 Leute da im Stadion gestanden haben, aber das ist richtig gut gemacht, also da kommt auch diese Festivalstimmung total rüber.
Ja,
und
das stimmt.
Das ist unfassbar gut gemacht und die hat noch Kohle ohne Ende, weil wie gesagt, klar ist, dass der Film irgendwie 1 Milliarde macht oder so, oder konnten die ausgeben, was immer sie wollten, aber gut, das haben sie halt auch gut investiert, also was den puren Aufwand dieser Szenen betrifft, da geht eigentlich kaum noch mehr.
Ja, obwohl ich das tatsächlich auch teilweise ein bisschen übertrieben fand, die ganzen Shots dann ins Publikum, wie alle immer geheult haben und rausgetragen wurden und mitgegrölt haben. Also so beim 20. Gegenschuss dachte ich mir dann schon kurz auch so, ach komm, jetzt reicht's auch. Aber auf jeden Fall.
Ja,
also das haben sie gut gemacht,
muss
man sagen.
Es war ein bisschen viel. Also dass sie gerade am Schluss bei der Abschiedstour von
ja,
Jackson
genau,
5,
das meine ich.
Dass sie da noch zwei komplette Songs zeigen, so kurz vor dem dramatischen Höhepunkt. Als ob sie jetzt sagen, okay, jetzt kommen wir so zum Schluss, aber jetzt machen wir noch mal 10 Minuten Pause und was anderes und zögern das noch raus. Mhm. Das ist dann halt einfach zu viel. Aber grundsätzlich habe ich da schon, ich war ja nie auf einem echten Michael Jackson Konzert. Also dementsprechend hatte ich daran jetzt schon relativ viel Spaß. Dass das andere mit der Abnabelung dramaturgisch nicht so richtig gut klappt, liegt auch daran, dass dann im zweiten Teil des Films Miles Teller eine immer größere Rolle einnimmt, bekannt aus unter anderem Top Gun 2 natürlich, und der spielt den Manager und Anwalt John Branca, und das ist so der Fixer gewesen von Michael Jackson, also der hat für den dann alles so geregelt, was der so in seinem Leben wollte, und ist jetzt auch sein Nachlassverwalter. Nummer 1. Er bezahlt sich, glaube ich, auch selbst mehr als den ganzen Familienangehörigen von Michael Jackson. Da gab es, glaube ich, auch immer mal wieder Streit.
Ist ja auch Co-Produzent, ne? Glaube ich.
Die sind alle Produzenten, ja, ja. Die ganzen Executive Producer. Aber er ist halt der die Erlaubnis für alles gegeben hat. Und ich sag mal so, wenn Donald Trump irgendwann mal einen Film über sich selbst machen würde, also der würde genauso auf die Kacke hauen, was die eigene Person angeht hier, weil der ist der Obermacker hier im Film, der regelt alles sofort. Jedes Mal, wenn Michael Jackson irgendein Problem hat, der regelt das alles. Am nächsten Tag ist alles super. Der kriegt alles hin. Also,
ja, alleine schon, wie er eingeführt wird, ne? Wie Michael dann zu ihm sagt, alle anderen gehen jetzt aus dem Raum raus, nur mit ihm möchte ich reden und so. Da dachte man ja schon auch so, okay.
Ja, und dann auch, die Szene will ich jetzt nicht spoilern, aber wenn Michael dann sagt, ja, hier, feuer mal meinen Vater. So, also, das ist, das ist schon unfreiwillig komisch, in was für einen guten Dicht sich der Mann da jetzt hier selbst hat inszenieren lassen. Und was der da nur zugelassen hat dafür, dass der Film gedreht wurde, das ist schon ein bisschen auch peinlich, dass so Eigenlob stinkt. Und das ist hier wirklich, ja, also das ist, das macht dann also die zweite Hälfte kaputt. Und vor allen Dingen, weil es geht ja um den großen Abnabelungsprozess von Michael und dass er erkennt, hier, mein Vater ist nicht gesund für mich und so. Und dass dann sozusagen nicht der große, schwierige Moment kommt, sondern einfach, ja, mein Anwalt regelt das für mich und dann ist alles super.
Ja, das stimmt. Das wäre schon ein bisschen stärker gewesen, wenn er das irgendwie selber noch gemacht hätte, ja.
Ist dann so ein bisschen antiklimaktisch.
Ja.
Genau. Was hast du denn noch so für große Themen? Du hast ja auch eine Liste.
Moment. Muss ich mal hier durchgehen.
Ich habe sonst noch als kleinere Sache eine Szene, wo es auch darum geht, wie toll man Michael Jackson darstellt und sicherlich auch in vielen Momenten zurecht und auch in diesem. Das ist der Dreh des Musikvideos Thriller, der berühmte Zombie-Tanz, den wir alle kennen. Und das ist auch im Film wahrscheinlich die beste Szene. Auch wieder von dem, was die da an Aufwand betrieben haben und wie genau sie das nachgebaut haben, ist unglaublich. Aber ich meine, der Regisseur des realen Kurzfilms ist ja John Landis, der zu dem Zeitpunkt schon Blues Brothers und American Werewolf gemacht hatte. Also wirklich schon erfahrener Hollywood-Regisseur war. Und hier im Film sieht man ihn nur im Hintergrund so als Rücken. Und Michael Jackson schickt dann irgendwie so ein Läuferboy da immer zu seinem Regisseur, damit der dem dann sagt, was Michael Jackson gesagt hat, wie man den Film richtig macht. Michael Jackson hat mit Sicherheit gesagt, es ist wichtig, dass er die ganzen Körper zeigt, damit das Tanzen richtig rüberkommt. Weil Hollywood-Regisseure ja dann bei Musical-Szenen gerne mal dazu neigen, möglichst nah ran zu zoomen. Bei Musikvideos und so. Das war mit Sicherheit sein Verdienst. Aber dass John Landis hier so weggetreten wird als Hollywood-Legende, das hat mich natürlich auch so ein bisschen, fand ich nicht so gut. Hat er nicht verdient.
Ja, nee, aber das war auf jeden Fall auch eine Highlight-Szene. Auch wie Beat It entstanden ist, ne? Also das ist ja auch, da wird ja auch der Videodreh, glaube ich, angeschnitten, ne? Wo Michael Jackson quasi diese beiden Gangster-Gangs irgendwie in einen Raum schmeißt und dann mit denen zusammen tanzt, beziehungsweise die auch dafür seine Tour dann verpflichtet. Ja, das war eigentlich auch schon ein ganz cooler Moment, wo man irgendwie, glaube ich, zeigen wollte, so, guck mal, was Michael Jackson irgendwie alles selbst gemacht hat. Und welchen kreativen Einfluss er eben auch auf die verschiedenen Ebenen seines Schaffens irgendwie gelegt hat. Ne? Nicht nur die Songs irgendwie selber zu schreiben, sondern einfach wirklich komplett alles selber zu machen und diese ganzen Leute mit ins Boot zu holen. Also einerseits beeindruckend, andererseits natürlich auch wieder extreme Selbstbeweihräucherung.
Ja, wobei das bei Beat ist schon sehr cool.
Ja.
Das war mir auch nicht so klar, muss ich sagen. Das war jetzt so für mich als so halb bewanderten Menschen in dem Bereich schon auch neu.
Ja.
Und das war auch cool. Und dann auch diese Ganggewalt und wie viele da umkommen andauernd, weil da gab es ja so einen großen Gang-War, in den er sich dann eingeschaltet hat. Das wird auch nicht komplett aussanitärt. Also das sieht man hier schon. Das fand ich richtig gut. Ansonsten so ein paar andere Erklärungen fand ich halt. Also ich habe halt immer auch bei fiktiven Origin-Stories, dass man da immer alles sauber erklären muss. Ne? Das beste Beispiel ist, wo Han Solo seinen Nachnamen her hat. Das wird ja im Solo-Film dann auch aufgeklärt, weil der hier der, was weiß ich, der Passkontrolleur dann sagt, ja, du bist alleine, also nenne ich dich Solo. What the fuck, ja. Und das ist hier dann mit dem, woher das Album Thriller seinen Namen hat. Ja, es ist irgendwie schon noch eine Nummer besser als bei Solo, aber dass wirklich so alles in einer Künstlerkarriere immer so fein säuberlich erklärt werden muss und dass da einfach auch irgendwie so die Kreativität der Menschen gar nicht mehr anerkannt wird, weil man sagt so, ja, jede Entscheidung und irgendwie alles Kreative, was die jemals gemacht haben, dafür gab es einen ganz bestimmten Auslöser und das ist gar nicht so ein wirklicher Prozess oder so, fand ich dann schon an vielen Stellen auch ein bisschen blöd.
Ja, vielleicht ist das dann auch die Dramatisierung oder das dramaturgische Tool, das einfach irgendwie für den Film gut funktioniert. Ne? Wie es wirklich war, wissen wir ja im Endeffekt auch einfach nicht. Ne? Das muss man ja auch bei ganz vielen Sachen einfach sagen. Ne? Michael Jackson lebt nicht mehr und kann es nicht mehr sagen, wie es wirklich war. Vieles ist vielleicht auch einfach ja ein bisschen glatt gebügelt. Ne?
Ja, ich bin halt immer großer Fan davon, dann solche Sachen auch einfach mal für sich stehen zu lassen.
Ja.
Und mit ambivalenten Sachen. Hast du Mike Myers gleich erkannt?
Nee. Wen hat er gespielt?
Ach so, du hast ihn bis jetzt nicht mehr erkannt.
Okay. Nee, ich weiß gerade, nee, wen hat er gespielt?
Er spielt den Labelchef, den sie da, wo sie dann hingehen und sagen, du wirst jetzt dafür sorgen, dass wir auf MTV laufen, ansonsten feuern
wir. Ach so, der, ja. Ja, ja, okay.
Das ist ein Hollywood-Superstar, der hier mal wirklich in Komplettmaske kommt.
Mhm.
Ich war mir relativ sicher, dass er das ist, nachdem ich den Film gesehen habe. So zu 100% auch nicht, aber so zu 98.
Mhm.
Aber dann wurde er jetzt letzte Woche oder vor 2-3 Tagen beim Screening auf die Bühne geholt danach. Und dann war die Katze aus dem Sack, dass der hier auch dabei ist.
Okay, okay. Ja, siehst du, ich habe ihn nicht erkannt. Und ich habe es auch nicht nachrecherchiert. Also, Mensch.
Aber die werden natürlich auch richtig abgefeiert. Also da geht es so ein bisschen darum, dass MTV damals schwarze Künstler aus Prinzip nicht in die Rotation genommen hat. Und das war ja echt schon so Mitte der 80er. Das ist echt unglaublich.
Ja, total.
Und dann nicht mal Michael Jackson, der da schon irgendwie Nummer 1 Hits ohne Ende hatte, auf MTV lief, weil das keiner sehen will oder weil wir damit unsere Werbetreibenden vertreiben. Das ist echt unglaublich, dass das in den 80ern noch war. Also das sind nochmal Sachen, selbst wenn da hier so ein kathartischer Moment, so ein Erfolg, so ein Hero-Moment draus wird, aber dass man das überhaupt nochmal so vor Augen geführt bekommt, ist dann immer schon.
Ja, total. Es ist ja auch einfach krass beeindruckend, ne, dass Michael Jackson das dann im Endeffekt auch als erster schwarzer Künstler geschafft hat, da ausgestrahlt zu werden. Also muss man ja dann auch einfach mal anerkennen. Ne?
Ja, aber das ist erst 40 Jahre her. Man muss natürlich dann immer sich dran denken, das war nur 10 Jahre, nachdem die Schweiz das Frauenwahlrecht eingeführt hat.
Also, uff, ja, mit dem Thema müssen wir gar nicht erst anfangen.
Genau, also das ist alles noch erschreckend, gar nicht so lange her.
Mhm.
Ja.
Ja.
Du musst jetzt, wenn du im Filmstarts-Podcast bist, eine Sternewertung geben, da kommen wir nicht drum rum.
Also, ich kann leider nicht mehr als einen Stern geben. Also, ich habe ja schon gesagt, also ich finde die Musikauftritte fand ich super. Ich fand Jafar Jackson super, aber für mich kann man ein Michael Jackson Biopic nicht in der Form machen, wie sie es gemacht haben. Und deswegen, weil also für mich fehlt da einfach ganz viel. Es geht nicht in die Tiefe, es werden die ganzen Schattenseiten nicht angesprochen. Und deswegen kann es für mich nicht mehr als einen Stern geben.
Meinst du denn, wenn jetzt zwei, also es spricht nichts dafür, aber gehen wir mal davon aus, dass zwei das tatsächlich alles macht, meinst du, dann gibt es bei dir noch die Chance, dass man, wenn du das dann als Gesamtwerk betrachtest, dass er sich da noch rehabilitiert oder ist der Zug abgefahren?
Ich finde es generell einfach schon schwierig, den Film, also weil der steht ja erstmal jetzt so für sich, ne? Und wenn 2 kommt, das dauert dann vielleicht auch noch mehrere Jahre und ob dann alle Leute sich auch noch den zweiten Teil angucken, die den ersten Teil gesehen haben, so, ich finde halt so, wenn der jetzt so für sich steht, dann ist es halt irgendwie einfach schwierig. Und aber wenn der zweite Teil dann kommt und als Gesamtwerk, könnte er sich rehabilitieren, aber nur, wenn der zweite Teil dann eben auch differenziert auf dieses ganze Thema blickt, weil das war ja auch so ein bisschen das Ding, den Teil, den sie da rausgeschnitten haben, hätte Michael Jackson ja offenbar sehr stark als Opfer dieser ganzen Geschichte positioniert. Und diese Vorwürfe, die gegen ihn gemacht wurden, sollten so dargestellt werden, dass das quasi ein Cash Grab war von denen, die da die Vorwürfe erhoben wurden, Jordan Chandler und Evan Chandler, dem Vater. Und wenn sie diesen Weg einschlagen, dann ist das natürlich absolut nicht der Weg, den ich sehen möchte. Und dann sind wir bei 0 Sternen. Also von daher.
0 Sterne gibt es bei Filmstarts.
Ja, okay.
Das wären dann 0,5.
Genau, deswegen, ja. Da muss man erstmal gucken, wo das hingeht.
Also ich sehe das alles ähnlich, bin aber bei 3 Sternen. Für mich funktioniert das einfach als pures, oberflächliches Spektakel. Wenn Leute Fans sind und dann sozusagen an ihren Michael nichts dranlassen, sollen sie Spaß damit haben. Ich werde den nicht komplett von allen moralischen Sachen freisprechen, aber kann man von mir aus machen. In dem Umfeld, wo ich das gesehen habe, war das genau der Film, den die Leute da sehen wollten. Und das ist dann so vom Unterhaltungswert zumindest teilweise auf mich übergesprungen, auch wenn zwischendurch es schon echt Längen gab. Und er halt auf alles, also ich habe das Gefühl, zwischen diesen Musikauftritten, so für die Menschen und Momente dazwischen den Hits, interessiert sich der Film irgendwie null. Der hat sich wirklich dann eine ganz, ganz simple Story zurechtgelegt, was er erzählen will und macht das wirklich so auf GZSZ-Niveau. Deswegen, wie gesagt, also für so einen mega aufwendigen Unterhaltungsblockbuster kann man da schon 2 Stunden gut Spaß mit haben. Man muss dann aber auch, wie gesagt, Sachen ausblenden. Und wenn man das nicht kann oder nicht will, was ja auch vollkommen legitim ist, dann ist man wahrscheinlich noch sehr viel tiefer und dann ist es auch wirklich ärgerlich. Aber trotzdem, ich will jetzt auch nicht komplett sagen, dass das sozusagen, wenn man das ausblendet, das alles super ist, weil ich finde, selbst wenn man sozusagen total pro Michael Jackson ist, selbst dann sollte man sich eigentlich wünschen, dass das ein bisschen differenzierter oder ein bisschen tiefer geht, weil, klar, also wie gesagt, als Lip-Sync-Film, der einfach nur die Kopie eines Michael-Jackson-Konzerts auf der Leinwand ist, mit so ein bisschen Doku-Einsprengseln zwischendurch und schön gefärbten Doku-Einsprengseln, kann man damit seinen Spaß haben. Und ich bin jetzt wahnsinnig gespannt auf Teil 2. Gehe davon aus, dass das der endgültige Total-Crash wird, den der erste Teil jetzt bei mir auch nicht deshalb nicht geworden ist, weil es halt nur bis 87 geht. Und bis 87 ist jetzt halt nichts passiert im echten Leben, mit dem ich nicht klarkomme, wenn man das weglässt oder nicht so zeigt, wie es war oder sich nicht wirklich rantraut. Deswegen kann ich das noch so ein bisschen jetzt noch ausblenden. Verstehe aber auch total, dass man das nicht, dass du da jetzt sagst, nee, das geht nicht. Also das ist liegt vollkommen auf der Hand, warum man das sagt. Und ich glaube, das ist auch, das wird so ein Film bei Rotten Tomatoes, wo die Kritikenwertung ist jetzt bei 24 fresh, kann sich die Tage noch ändern. Ich glaube, dass das Publikumsrating, das wird wieder einer dieser, wo das dann eher bei 75 landet und dann so cross ist, ist auch vollkommen okay.
Ja, da bin ich auch mal sehr gespannt. Einfach generell, wie das Publikum jetzt drauf reagiert. Ne? Die KritikerInnen haben jetzt ihren Senf dazugegeben und jetzt bin ich aufs Publikum gespannt.
Also ich bin in Deutschland mittlerweile so ein bisschen gespannt, weil vom Jahr oder so war mir irgendwie, dass das in Amerika durch die Decke geht, war irgendwie klar. Also es wird ja jetzt auch das erste Wochenende von den Hochrechnungen mit Abstand das erfolgreichste Musik-Biopic aller Zeiten, ist nochmal viel erfolgreicher als Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody war natürlich dann auch so ein Langläufer, da muss ich bei Michael das jetzt erst noch zeigen, dass er das auch halten kann. Aber die Chancen sind auf jeden Fall da, dass der an der Milliarde kratzt oder so. In Deutschland vom Jahr hätte ich auch noch gesagt, dass der vollkommen durch die Decke geht. Da habe ich jetzt so ein bisschen, mittlerweile habe ich doch von vielen gehört, dass sie Bauchschmerzen haben und nicht so richtig Bock drauf. Das kann ich jetzt gerade gar nicht so einschätzen. Also in meiner Bubble zumindest gibt es da beide Seiten.
Ja, ich bin auch eher, glaube ich, in der Bubble, die so ein mulmiges Gefühl haben. Aber deswegen, das bildet absolut ja nicht die Allgemeinheit ab. Also ich habe auch nur mitbekommen, Inside-Kino und andere Prognoseseiten haben ja den als erfolgreichsten Film des Jahres in Deutschland gehandelt. Deswegen mal gucken, ob sich das bewahrheitet.
Fürs Gesamtjahr?
Fürs Gesamtjahr. höher als Odyssey und Avengers und Spider-Man und was noch alles kommt als Blockbuster. Schauen wir mal.
Der perfekte Urlaub, oder? Das perfekte Geheimnis 2.
Ja, oder das.
Ja, oder Mario jetzt auch wieder auf 4-5 Millionen Kurs.
Mhm.
Auch Universal. Also Universal ist wieder gut auf Kurs in Deutschland. Ja, wir schauen mal.
Genau.
Ich glaube das noch nicht, dass es der erfolgreichste Film des Jahres in Deutschland wird.
Ja, ich glaube es persönlich auch nicht, aber.
Aber wie gesagt, also dann müsst ihr vielleicht auch erst am zweiten Wochenende reingehen, wenn ihr überhaupt reingehen wollt. Dann wird es wohl 2-3 Wochen lang, wenn er der erfolgreichste Film wird, voll bleiben. Weil ich glaube, also das macht auf jeden Fall Sinn. Also den Film jetzt irgendwie zu zweit abends in einem leeren Kino zu sehen, ist ein bisschen witzlos. Also wenn, muss man sich da schon auf diese Konzertstimmung einlassen. Oder man geht natürlich aus purer Neugier rein. Dann ist auch egal. Naja, ich wünsche euch, wenn ihr reingeht, viel Spaß und wir hören uns nächste Woche wieder. Beziehungsweise du bist nächste Woche gleich wieder da, obwohl du jetzt so lange nicht da warst.
Stimmt, ja.
Aber dann mit Chantal zusammen.
Genau.
Und dann redet ihr über was ganz, ganz anderes. Dann geht es nämlich nach Michael weiter mit Der Teufel trägt Prada 2.
Ja, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Da freue ich mich mehr drauf als auf Michael.
Ich auch, aber ich habe da Urlaub.
Ja, okay.
Aber das heißt, ich kann nicht mal in die Pressevorführung. Alles gemein.
Mensch.
Aber ich werde ihn dann auch nachholen.
Sehr gut.
Der wird auch sehr erfolgreich.
Das glaube ich auch, ja.
Super.
Ob er gut wird, ist eine andere Frage.
Schauen wir mal.
Schauen wir mal.
Wie viel hat der erste bei dir schon mal als Teaser für nächste Woche?
Der erste? Oh, das ist bei mir so ein Herzensfilm, den ich auch nicht objektiv bewerten kann. Deswegen, also, das ist so ein 5-Sterne-Film für mich.
Subjektiv, also objektiv gibt es in der Filmkritik
ja,
eben
genau.
Nicht.
Ja, genau. Ich liebe den Film. Deswegen, ja.
Das kann aber, das ist natürlich gut, aber kann auch dann nach hinten losgehen.
Ja, richtig. Deswegen.
Trailer?
Mal gucken, wie es wird. Ja, sah schon ganz nett aus, aber kann man halt auch nicht so richtig einschätzen, wenn man es noch nicht ganz gesehen hat. Ne? Ich bin halt auf die Story auch einfach gespannt, weil ich finde, die Story war halt im ersten Teil einfach schon irgendwie recht stark und ich frage mich halt, wie sie es jetzt irgendwie machen. Weil kopieren können sie es ja nicht nochmal. Und ja, wie wird das weitergeführt? Ich bin einfach gespannt.
Das werdet ihr alles nächste Woche hören. Super.
Genau.
Bis dann, haut rein, ciao.
Tschüss.